Jahr um Jahr vergeht. Edmond hat sich seinem Schicksal ergeben. Ungehört sind seine Unschuldsbeteuerungen, seine Schreie der Verzweiflung verhallt. Er ist still geworden, sein Lebenswille am Erlöschen. Da, eines Nachts, ist es Täuschung oder Wahrheit, vernimmt er entfernt scharrende Geräusche. In der nächsten Nacht wieder, über Monate, Nacht für Nacht, bis sie plötzlich ganz nah erscheinen. Noch hat er Zweifel, glaubt nicht an ein Wunder, gleich welcher Art. Da bricht unter seiner Pritsche ein Stein aus der Mauer. Ein zweiter, ein dritter, ein Kopf taucht auf. Edmond löst sich aus seiner Starre, greift nach zwei dürren Armen, die sich ihm entgegenstrecken, zieht einen bärtigen alten Mann aus dem Loch.
Stöhnend richtet sich der Alte auf, blickt sich um.
Oh mein Gott. Meine Berechnungen waren falsch. Nicht die Außenmauer. Wieder ein Kerker. Trotzdem, Dank sei Gott, ich habe einen Menschen gefunden. Ich bin Abbé Faria.
Ein Priester.
Wie kommen Sie hierher? Warum wurden Sie gefangen?
Weil ich schon 1807 erträumte, was Napoleon sich erst 1811 zum Ziel setzte. Ich wollte aus all den Kleinstaaten, die Italien zum Schauplatz kümmerlicher Tyrannen machten, ein einziges mächtiges Reich aufbauen. Aber ein solcher Plan muss immer scheitern. Selbst ein Napoleon konnte ihn nicht verwirklichen.
Seit wann sind Sie in der Festung?
Seit 1811. Aber reden wir von Ihnen. Wer sind Sie?
Edmond Dantès.
Wie alt? Ihre Stimme klingt jung.
Wie alt? Ich weiß es nicht. Seit ich hier bin, ist die Zeit stehen geblieben. Ich weiß nur, dass ich 20 war, als ich 1815 verhaftet wurde.
Dann sind Sie schon 14 Jahre in dieser Gruft. Was war Ihr Beruf?
Seemann. Ich sollte gerade Kapitän eines Dreimasters werden.
Sie müssen ein tüchtiger Bursche gewesen sein. Erzählen Sie mir, wie kam es zu Ihrer Verhaftung?
Aufmerksam lauscht der Abbé dem Bericht Edmonds. Als dieser geendet hat, versinkt der Priester in nachdenkliches Schweigen. Endlich hebt er den Blick, die bisher müden Augen sind klar und wach. Unvermittelt trifft Edmond die Frage:
Wem konnte die Ernennung zum Kapitän missfallen?
Ach, darüber habe ich oft nachgedacht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich möchte niemand. Und doch, es wäre möglich. Danglars, der Zahlmeister.
Ja.
Er kam auch vorüber. Die Tür stand offen, als Kapitän Leclerc mir das Päckchen für den Marschall übergab.
Und der Brief, den Ihnen dieser aushändigte? Wie brachten Sie ihn an Bord?
In der Hand, weil ich ihn in meiner Seemannsblusen nicht unterbringen konnte.
Also nehmen wir an, auch das hat dieser Danglars beobachtet. Weiter. Wer konnte daran interessiert sein, dass Sie Mercedes nicht heirateten?
Es gab noch einen jungen Katalonier, der Sie liebte. Er hieß Fernando Mondego.
Kannten sich Danglars und Mondego?
Ich weiß nicht. Doch! Natürlich! Am Abend unserer Ankunft in Marseille sah ich sie mit Caderousse, einem Nachbarn meines Vaters, im Garten eines Gasthofs.
Wer hat sie verhört?
Der Staatsanwalt. Er behandelte mich sehr anständig und verbrannte sogar den Brief, der mich auf das Schwerste belastet hätte.
Welchen Brief? Die Anzeige?
Nein, jenen, den ich im Auftrag des Marschalls nach Paris bringen sollte. Er war adressiert an Herrn Noirtier, Rue Coqueron, Paris.
Noirtier? Ich kannte einen Noirtier, der während der Revolution Girondist war. Wie hieß der Staatsanwalt?
De Villefort.
Gérard de Villefort? Armer Junge! Und dieser Mensch war gütig zu Ihnen? So edelmütig, dass er das Corpus Delicti verbrannte? Soll ich Ihnen sagen, wer das ist, Noirtier? Der Vater Ihres menschlichen Staatsanwalts, Graf Noirtier de Villefort, ein glühender Bonapartist.
Großer Gott, dann musste ich deshalb...
Ja, mein Sohn, Sie mussten verschwinden. Für immer. In Chateau d'If lebendig begraben werden. Villefort fürchtete um seinen Posten. Schließlich hatte er diesen vom König.
Aber das ist ja ungeheuerlich.
Erregen Sie sich nicht, junger Freund. Morgen Nacht kommen Sie in meine Zelle, dann sprechen wir weiter. Versuchen Sie jetzt zu schlafen.